Mein Name ist Bernd Wagenhals. Ich bin seit vielen Jahren jetzt schon in diesem Vorstand. Wer mich noch nicht kennt, ich bin seit 30 Jahren WEG-Verwalter und kenne von daher den Immobilienmarkt auch relativ gut. Ich habe mich heute zu einem Thema durchgerungen, das insgesamt sehr schwierig ist, das auch streitig ist, das in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird und wo es nicht zu allen Dingen klare Regeln und Vorgaben gibt. Und durch diesen Wusch an Verkehrssicherungspflichten wollen wir uns heute durchhangeln. Sie haben, wer das letzte Heft aufmerksam gelesen hat, einen Teil schon dort drin, nämlich den Winterdienst. Aber wer glaubt, dass die Verkehrssicherungspflicht in einem Gebäude nur aus Winterdienst besteht, irrt deutlich. Es gibt eine Bemühung, Sie sehen es hier vorne, das Deutsche Institut für Normung hat eine ganz komplexe Norm entworfen und auch geschrieben und ist der sogenannte Gebäude-TÜV. Denen schwebt vor, dass wir unsere Gebäude jährlich durch einen Sachverständigen prüfen lassen und im Prinzip diese Verkehrssicherung nach extern vergeben. Das Ergebnis würde bedeuten, dass es pro Wohnung in Deutschland mehrere hundert Euro Kosten verursachen würde, die in den letzten 60, 70 Jahren auch nicht stattgefunden haben. Ob Sinn oder Unsinn, sei mal dahingestellt. Was an der Verkehrssicherungspflicht dran ist, das erzähle ich Ihnen heute. Haus und Grund hat sich auch stark gemacht in dieser Angelegenheit und hat denen widersprochen mit diesem Gebäude-TÜV. Deswegen ist dann auch am 14.05. der Entwurf zurückgezogen worden, Gott sei Dank. Was bleibt, ist der Paragraf 836 BGB, das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn Sie ein Haus oder Grundbesitz in den Verkehr bringen, sind Sie verkehrssicherungspflichtig. Das gilt für einen einzelnen Eigentümer, der ein Haus vermietet oder ein Haus besitzt mit 10 Wohnungen. Genauso gilt es für eine Eigentümergemeinschaft und dann natürlich den Verwalter in der Folge, weil die Verkehrssicherungspflicht durch Vertrag in der Regel den Verwalter trifft. Wenn es dann zum Schaden gekommen ist, dann ist die Schadensersatzgeschichte noch 823 BGB und die regelt dann in der Regel das Gericht. Das Gericht sagt Ihnen dann, haben Sie Schuld oder haben Sie keine Schuld? Sie haben nicht in jedem Fall Schuld, da kommen wir nachher auch noch drauf. Was wir heute nicht schaffen, das sind die Themen Versicherungen, die dort eine große Rolle spielen, weil das entscheidet in erster Linie Einzelfallentscheidung die Versicherung. Haftung im Detail schaffen wir natürlich auch nicht, weil es gibt so viele Einzelfälle, wo es Entscheidungen dafür gibt oder widersprüchliche Entscheidungen dafür gibt, das schaffen wir auch nicht. Wie weit sich das auf das Mietrecht auswirkt, jetzt war ich zu schnell mit dem Knopf, auf das Mietrecht auswirkt, Einzelfallfragen im Zweifel an die Frau Kappler können wir heute auch nicht klären. Genauso Kosten im Detail, das ist extrem unterschiedlich. Wir haben allein von den Wartungskosten für Aufzüge Differenzen zwischen den Firmen, kleine Firmen, große Firmen, um über 100%. Und wer die Beweislast hat und so weiter, auch das ist heute nicht mein Thema. Ich bin WEG-Verwalter und kein Rechtsanwalt. So, eingeteilt haben wir das ganze Thema in 5 Stufen. Einmal die bauliche Stabilität. Das zweite, und das ist eigentlich der größte Bereich, sind Außenanlagen. Thema Treppen und Geländer, der gesamte Brandschutz gehört hier rein und, was eigentlich ganz oben stehen sollte, die Versorgungseinrichtungen. Dafür, für all das sind Sie verkehrssicherungspflichtig. Und die Punkte gucken wir uns jetzt im Detail an. Ich fange mal an beim Thema lose Bauteile und zähle hinten dran immer auf, in was für Bereichen, dass wir lose Bauteile sehen können, wo wir dann im Endeffekt auch was dagegen tun müssen. Das ist die Fassade. Es können Fassadenteile herausbrechen, es können Mauersteine herausbrechen, da zeige ich Ihnen nachher gleich ein paar Bilder dazu. Am Dach können sich Ziegel lösen, da können sich die Dachrinne lösen. Das sind alles Dinge, die Sie sich anschauen müssen, wenn Sie die Verkehrssicherungspflicht haben und dann auch was dagegen tun müssen. Regenrinnen, Klappläden, Markisen, Sichtschutz und die Solaranlage im Gemeinschaftseigentum. Das heißt, ich rede nicht von Balkonkraftwerken, die kommen separat noch. Dann geht es um Risse und Rost im Stahlbeton. Ein ganz teures Thema. Da schauen Sie sich die Balkone bitte genau an, bevor dort die Ecken abbrechen, bevor der Beton zusammenbricht. Extrem teuer bei der Sanierung ist die Tiefgarage, sonstige Mauern und Fassadenteile, was den Beton anbelangt und den Stahlbeton. Grundsätzlich Mauerrisse, egal ob horizontal oder vertikal, wobei die horizontalen Risse die schwerwiegenderen in der Regel sind und die kostspieligeren. Was Sie aber selber gut unterscheiden können, Balkon, ganz einfache Geschichte. Sie sehen, wenn Sie ums Haus rumlaufen, die Balkons von unten. Wenn Sie dort sehen, dass die Farbe abblättert, dann ist die Abdichtung kaputt. Das heißt, dann läuft Wasser von oben durch die Betonplatte durch und druckt unten die Farbe von der Decke. Und dann sollten Sie spätestens, allerspätestens reagieren. Wenn Sie Metallpfosten haben, Metallkonstruktionen haben, Rost- und Lochfraß untersuchen, anschauen und dann natürlich auch entsprechend reagieren. Jetzt kommen wir zu unseren neumodischen steckerfähigen Solargeräten. So steht es im Gesetz, steckerfähige Solargeräte. Das Gesetz kennt kein Balkonkraftwerk, aber jeder nennt es so. Diese Balkonkraftwerke montiert jeder selber. Wir schreiben zwar in unsere Beschlüsse rein, dass die fachgerecht montiert werden müssen, dass sie sturmsicher montiert werden müssen und dass der Eigentümer es auch noch der Verwaltung gegenüber nachweisen soll, dass sie sturmsicher befestigt sind. Würde das geschehen, wäre die Effizienz von einer solchen Anlage nach 10 Jahren noch nicht erreicht. Und das macht die Sache schwierig. Deswegen, es schraubt sie jeder dran, es bindet sie jeder dran, jeder, wie er lustig ist in der ganzen Geschichte. So, Gebäudehülle. Das ist natürlich ein großer Ausbruch mit einer gefliesten Fassade. Da dringt ganz einfach im Laufe der Zeit Wasser ein und durch Frost sprengt die Ecken raus. Sie haben in der Mitte einen vertikalen Riss, der ist lange nicht so schlimm wie die horizontalen Risse, aber auch dort muss was dagegen getan werden, weil Sie sehen, der Riss geht oben bis an die Grenzplatte und dort dringt Wasser ein. Fassadenplatten, vorgehängte Fassadenplatten und schlussendlich, Sie schauen aufs Dach, ob es irgendwelche Beschädigungen gibt. Ein Dach ist ein relativ regelmäßiges Gebilde. Das heißt, wenn Sie da hochschauen, dann sehen Sie, ob Dachziegel verrutscht sind oder nicht, ob die verdreht sind, ob die rausgedreht sind. Und das sind im Prinzip ganz kleine Geschichten, wo man nachher zu reparieren kann. Tiefgarage wird es interessanter. Da haben Sie natürlich schon deutliche Risse hier drin. Und dieser Riss ist alt. Den gibt es nicht erst seit gestern. Das heißt, da könnte man längst etwas machen. Was ich in jeder zweiten Tiefgarage aktuell sehe, sind in die Bettungsstützen, dass hier unten die Farbe abblättert und dass die Bewährungsstähle bereits am Wegrosten sind. Wenn das passiert ist irgendwann mal, dann sieht es aus, wie aktuell in unserer Sindelfinger Marktplatz-Tiefgarage drittes UG, dann steckt nämlich in jedem Stellplatz irgendwo 2 Holzpfosten, die von oben nach unten die Decke tragen, weil der Pfosten das irgendwann nicht mehr kann. Weil Tragkraft hat der Stahl und der Beton füllt alles. Tragen wir den Stahl. Wenn der weggerostet ist, ist er weg. So, warum passiert es da unten in dem Sockelbereich? Sie sehen hier den Fahrbahnbelag und hier unten das Salzwasser, das die Fahrzeuge im Winter eintragen. Streusalz mit dem Reifen, Wasser. Und im Lauf der Jahrzehnte, in der Regel sind es zwischen 25 und 35 Jahren, dann können Sie eine Tiefgarage sanieren, wenn Sie nicht vorher was tun. Deswegen gibt es zwischenzeitlich, und das kommt nachher auch noch, Wartungsverträge, wo Sie solche Tiefgaragen warten lassen. Das heißt, da kommt ein Ingenieur, schaut sich das an, macht Bohrungen, misst den Chloridgehalt und sagt Ihnen von Anfang an, wo Sie kleine Reparaturen durchführen. Weil, wenn es so aussieht, dann geht das Ganze schon 20 Jahre. Das hätte man vorher sehen können, hätte man vorher mit geringem Aufwand richten können. Und so kostet eine durchschnittliche Tiefgarage, je nachdem wie groß ist, zwischen 60.000 und 190.000 Euro. Und es kommt dann sehr plötzlich. Wie Weihnachten. Auch noch zum Thema Tiefgarage am Rande. Sie kennen diese Tiefgaragentorfedern. Diese sogenannten Monofedern hier, wenn da eine platzt, die fliegt sehr schnell und sehr weit. Schon rechtes Geschoss. Deswegen sind heute im Neubau solche Dinge nicht mehr zulässig. Das heißt, Sie haben heute dieses Federpaket, wo dann im Prinzip, wenn eine Feder platzt, die anderen stabil bleiben und dann kann man das erkennen und entsprechend einzelne Federn austauschen, dann ist das kein Problem. So, Garagenverordnung, mein Lieblingsthema. Was darf nicht, frag mal andersrum, ist von Ihnen schon jemand in der Tiefgarage gestanden, die gerade frisch ausgebrannt ist? Gut, einige Male schon. Das ist nicht lustig. Deswegen gibt es eine Garagenverordnung und die ist wiederum Ländersache. Das heißt, jedes Land hat seine eigene Garagenverordnung und da steht nicht drin, was nicht drin sein darf, da steht drin, was drin sein darf. Was darf denn in der Garage sein? Ein Auto, Ersatzreife und Fahrzeugzubehör, Teile, das heißt auch die Dachbox, Skibox und so weiter, das darf in der Tiefgarage oder in der Garage drin sein. Sie müssen natürlich unterscheiden, haben Sie eine Mittelgarage oder eine Großgarage, aber von Mehrfamilienhäusern, die Garagen sind in der Regel mindestens Mittelgaragen und da gilt die Garagenverordnung auch. Also, solche Sachen dürfen nicht drin sein und da sind Sie als Eigentümer, wenn Sie vermietet haben, oder der Verwalter, immer verkehrssicherungspflichtig. Wenn es dort brennt, dann wird im Prinzip reduziert. So, Außenanlagen. Ganz, ganz großes Thema, Bäume. So, Bäume, gebrochene Äste, Totholz, Standsicherheit. Ich habe nachher noch eine lange Liste mit 60 Punkten, was Verkehrssicherungspflicht anbelangt. Die werde ich Ihnen nachher nicht vorlesen. Dort stehen auch Fristen dabei, wie oft sowas gemacht werden muss. Sie müssen große Gehölze, große Bäume im Prinzip alle 2 Jahre vom Fachmann anschauen lassen und Totholz entfernen lassen. Wenn Sie das nicht tun und da kommt irgendwann mal ein Ast runter und trifft den, wo er nicht treffen sollte, dann wird das Geschrei hinterher groß sein. Also gebrochene Äste, Totholz und Standsicherheit, um das geht es hier bei den Bäumen. Nächstes Lieblingsthema von mir, Spielplatz. Das heißt, Sie müssen alle Gerätschaften anschauen, wie sind die befestigt, gibt es Absplitterungen, gibt es Verschraubungen, die nicht in Ordnung sind und wie ist der Fallschutz darunter. Das heißt, wenn ein Kind hochklettert und runterfällt, für jede Fallhöhe gibt es einen gewissen Fallschutz, das entweder Hackschnitzel sind, 30 cm hoch oder entsprechende Gummimatten, was auch immer. Da gibt es klipp und klare Vorschriften. Und ich nehme es jetzt mal schon vorweg. Sie, also ich gehe jetzt mal aus von einer Eigentümergemeinschaft, eine Eigentümergemeinschaft ist kein privater Verein. Eine Eigentümergemeinschaft ist nicht privat. Und damit haben Sie auch keinen privaten Spielplatz, wenn Sie einen Spielplatz haben, sondern Sie haben einen öffentlichen Spielplatz. Weil Eigentümergemeinschaften ja in den allermeisten Fällen frei zugänglich sind, kein abgeschlossenes Gartentor haben. Und damit kommen die Nachbarskinder mit, da kommen Gäste mit. Vermietet ist sowieso, damit sind sie gewerblich. Komplett. Damit gelten auch verschiedene Normen, die kommen nachher noch. Das nächste, was Sie verkehrssicherungspflichtig sind, ist das Tiefgaragentor, die Federpakete, Schließkantensicherung muss funktionieren, Lichtschranken müssen funktionieren und die Prüfplakette muss drauf sein. Warum die Prüfplakette? Weil es für Tiefgaragentore und für die Automatiktüren, die danach stehen, gibt es ein Gesetz. Und es ist die Verordnung für kraftbetätigte Türen und Tore. Und dort steht drin, dass ich ein Tiefgaragentor und alle Automatiktüren einmal jährlich prüfen lassen müssen. Prüfen tut es keiner. Aber jeder Verwalter mindestens schließt dort dafür Wartungsverträge ab und dort ist die Prüfung inkludiert. Beispielsweise kostet für ein Tiefgaragentor normalerweise eine Wartung 180 Euro im Jahr, vielleicht einmal 210 und die reine Prüfung allein wird schon 150 kosten. Deswegen macht man den Blödsinn eigentlich nicht, dann macht man die Wartung gleich komplett auf einmal mit. Das nächste sind Wege. Alle Wege, wo gepflastert sind, wo geteert sind, wo aus welchem Material auch immer beschaffen sind, gibt es Stolperfallen. Und es gibt eine Festlegung, eine Stolperfalle ist es ab 2 cm. Sie schauen auch nach zerbrochenen Platten, wo von denen Gefahren ausgehen können. Rasenflächen, wo irgendwelche Metallstücke drin stecken, weil man mal irgendwas befestigt hat, die vergessen worden sind, wo man sich dran verletzen kann. Oder Löcher, die drin sind, wo sich Kinder tatsächlich die Füße vertreten können. Nächste, Einfriedungen, also das, was ist ums Haus rum, kommt gleich. Einfriedung, egal ob Hecke, Zäune oder es ist keine Einfriedung da, wo Sie noch viel aufmerksamer hinschauen müssen, als dort, wo Sie eine Hecke oder einen Zaun haben. So, Einfriedung, also Heckenzäune müssen intakt sein. Die Hecken müssen so geschnitten sein, dass nicht der halbe Gehweg überwuchert ist. Auch das ist sicherheitsrelevant. Keine Einfriedung heißt, der Streifen wird benutzt von Kindern, von Hunden, von Passanten. Und dann müssen Sie zweimal hingucken, ob Sie dort nicht irgendwelche Löcher oder Verletzungsgefahren haben. Dann haben Sie natürlich die Räum- und Streupflicht auf und gegebenenfalls um das Grundstück. Das steht im letzten Heft sehr ausführlich drin. Und Sie müssen das in den einzelnen Gemeinde- und Ortssatzungen nachlesen, wann, wie viel Uhr, wer und weshalb da zuständig ist. Es kommt darauf an, das heißt, das ist schon der Paragraph 9 der Landesbauordnung, den Sie ansprechen, das ist richtig. Das heißt, Sie müssen ab einer gewissen Größe einen Spielplatz errichten. Je mehr Wohnungen, desto mehr Fläche Spielplatz. Steht dort klipp und klar drin, ist alles vorgeschrieben. Allerdings, wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft ein öffentlicher Spielplatz intakt vorhanden ist, dann brauchen Sie gar keinen. Ganz einfach. Und man muss mal überlegen, was ist das für ein Spielplatz? Ein Spielplatz ist nicht vorgeschrieben nach der Landesbauordnung, dass Sie Klettergerüste brauchen, dass Sie große Schaukeln, Wippen und so weiter brauchen. Es ist für Kleinstkinder bis 5 Jahre maximal. Das heißt, Sie haben einen Balken, wo man drauf rumlaufen kann, wo man diese Balanceübungen macht. Sie haben vielleicht irgendwelche kleinen Wipptiere oder so irgendwas. Sie brauchen keine 6 Meter hohe Rutsche. Wenn Sie die Voraussetzungen haben, dass Sie ausreichend Spielraum in der Nachbarschaft haben, ansonsten wird es schwierig. Ja. Zurück zu den Stolperfallen. Also die 2-Zentimeter-Marke ist mittlerweile rechtlich gesetzt und dass ich hier deutlich mehr wie 2 Zentimeter habe, brauche ich nicht erklären. Hier genauso. Was ganz übel ist, ist natürlich, dass die Wurzeln hier die entsprechenden Platten heben und keiner sich darum kümmert. Und es gibt auch Wege, die sehen so aus. Das sind Dinge, wo derjenige, der die Verkehrssicherungspflicht hat, reagieren muss. Sonst kann es teuer werden. Das nächste ist, irgendwas kann herunterfallen. Tote Äste, abgestorbene große Äste, der macht richtig Aua, wenn der kommt. Und der hier genauso. Sie haben auch Bäume, die komplett tot sind. Es können aber auch Dachziegel runterfallen, das ist das, was ich vorher bereits gesagt habe. Und Sie haben natürlich Eiszapfen. Ich habe vor einigen Jahren in der Bahnhofstraße einen Eiszapfen mal wegmachen lassen von der Feuerwehr. Der hing genau über dem Gehweg. Der war 1 Meter lang und hat oben 10 Zentimeter Durchmesser gehabt. Das heißt, an der richtigen Stelle heißt es tot. Deswegen, alles Gute kommt von oben. Winterdienst ist klar und der findet nicht nur auf dem Boden statt, bitte. Genau das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das sind diese Eiszapfen oder irgendwann vielleicht auch mal Schneelaschen bei irgendwelchen Dingen. Im Moment haben wir nicht so viel Schnee, aber der gilt ja auch für Bayern und Österreich. Streusalz, Thema. Die Hälfte der Bevölkerung ist der Meinung, Streusalz darf man nicht verwenden. Die andere Hälfte sagt, mache ich trotzdem. Jeder Hausmeister-Service mischt Salz und Split und Sand. Okay, also Streusalz, es gibt. Ich habe eine Gemeinschaft, die besteht darauf, salzfrei zu streuen. Es gibt ein anderes abstumpfendes Mittel, da kostet der Sack halt 10 Euro mehr. Wenn die Gemeinschaft das bezahlt oder wenn sie bereit sind, das zu bezahlen, dann kann man das verwenden. Das soll ähnlich gut sein. Also ich verwende. Und weil ich will, dass keiner hinfällt. Und es kam noch keiner zu mir, wollte mich verklagen, weil mein Hausmeister Streusalz verwendet. Aber wenn einer hinfällt, dann stehen sie sofort auf der Matte. Deswegen, das würde ich einfach pragmatisch sehen. So, nächstes Thema, Spielplatz. Solche Dinge, wenn ein Kind da drauf fällt, nicht schön. Ein Fallschutz hier, wo seit 10 Jahren keiner mehr mit dem Rechen drin war, das ist betonhart. Eine Schaukelbefestigung. Ein Knick im Rohr mit durchgerosteten Schrauben. Eine Wippe. Hier sehen Sie den Riss im Holz. Und Sie sehen, dass der Griff, an dem sich das Kind festhalten soll, lose ist. Auch am Spielplatz eine entsprechende Bank. Sensationell. Man sitzt auf der linken Seite vielleicht relativ gut, ich weiß es nicht. Diese Klettergerüste, wenn Sie das schon sehen, dass das Ding mindestens 15 Jahre vermoost ist und dass die Befestigungen hier repariert werden müssen, ist klar. Und wenn ich das da drüben sehe, dann wird es mir schlecht. Sie haben ein Klettergerüst, wo Flächen total verrostet sind, wo Querstreben verrostet sind und wo für diese Höhe hier der Fallschutz alles andere als ausreichend ist. Und der, wo die Verkehrssicherungspflicht hat, haftet. Nächstes Thema, Treppen und Geländer. Treppen, insbesondere abgebrochene Kanten, wo wenn man knapp auftritt, einfach auf der Stufe drunter landet, zeige ich Ihnen noch ein paar Beispiele, sind die Treppenstufen grundsätzlich fest, hat es zerbrochene Stufen, dann gibt es Vorschriften auch für Stufenhöhen und Stufentiefen. Das betrifft natürlich die Ersterrichtung, das ist klar in erster Linie. Aber wenn hier sich großartige Unterschiede im Laufe der Zeit ergeben, dann müssen Sie reagieren. Treppengeländer, Handläufe, jegliche Form von Absturzsicherungen, da gehen Sie hin, da fassen Sie an, da gucken Sie nicht nur, da wird gewackelt, ist da jede Schraube noch dran, ist das Ding fest, gibt das Ding nach. Ein Geländer, das absturzgeeignet ist, muss mindestens 50 Kilo standhalten können. Dann, ganz heißes Thema, Sicherung vor unbefugtem Beklettern. Beispiel, das Haus steht etwas im Hang und unten dran sind die Garagen, Einzelgaragen. So, dadurch, dass die Garage gegen den Hang gebaut ist, habe ich von Gelände der Eigentümergemeinschaft bis auf das Garagendach keine 50 Zentimeter mehr. Das heißt, jedes Kind kann da hochklettern und steht auf einer Garage. Läuft vor und hat 3 Meter nach unten vor sich. Auch dort bitte nachdenken, was kann hier passieren? Und da gibt es allein in Sindelfingen von hier entfernt 6 Stück, wo ich weiß, wo nicht gesichert sind. Aufpassen. Aufzug. Was können Sie kontrollieren als Laie? Sie können die Fahrgeräusche beurteilen. Bündigen Halt können Sie im Prinzip sehen, wenn die Kabine was auf einer anderen Ebene Halt macht als tatsächlich der Flur. Und die Prüfplakette natürlich auch, weil Aufzüge sind natürlich vorgeschrieben zum Prüfen. Da kommen Sie um Wartungsverträge und Ähnliches nicht drumherum. Geländer brauche ich nicht zu kommentieren. Holzgeländer, die komplett auseinandergehen, können nicht mehr stabil sein. Und Absturzsicherungen, wo Sie mich zweimal durchschieben können, sind auch nicht lustig. Ganz besonders ist, wenn Sie einen Fluchtweg haben, vorgeschriebenen Fluchtwege, vielleicht sogar Fluchtwegstreppenhaus an Hochhäusern, dann müssen Sie hier ganz genau schauen, ist das Ding sauber? Wie viel Dreck ist da drin, kann ich, wenn ich flüchte, das heißt, wenn ich da runter renne, allein aufgrund des Drecks, der dort ist, ausrutschen. Ich habe Fluchttreppenhäuser gesehen, die waren voll mit Laub. Ganz fantastisch. Es ist schon grenzwertig, dass im Fluchtwegstreppenhaus ein Holzlauf als Handlauf dran ist. Das ist schon grenzwertig. Also Sie wissen, wo Sie drauf schauen müssen. Was machen Sie denn, wenn Sie sowas haben? Eine Schaltafel reinstellen, ganz schwäbisch, ganz genau, ist der, die ich auch mache. Oder zumindest ein rotes Absperrband, 7-mal drum. Und das sind ganz klare Verletzungsgefahren, das sind auch Verletzungsgefahren.